Wie gelingt Digitalisierung an Schulen? Wie gehen Lehrer und Lehrerinnen am besten mit neuen Möglichkeiten wie künstlicher Intelligenz um? Was bedeutet Flipped Classroom und was sind die Chancen? All diese Fragen beantwortet uns Deutschlands bester Digitallehrer Jan Günther im Interview. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal, in dem er seiner Grundschulklasse Inhalte vermittelt. Den verlinken wir in den Shownotes. Jan berichtet uns von seinen Erfahrungen und wie er 2021 den Award Digitale Bildung bekommen hat. Bleibt also dran für ein paar ganz praktische Tipps, wie Digitalisierung im Unterricht besser gelingen kann und wie Schüler und Schülerinnen davon profitieren können. Das hier ist der Podcast Digital unterwegs im Kreis Unna mit Unterstützung des Media Labs, ein Angebot des regionalen Bildungsnetzwerks. Mein Name ist Sabine Fischer und ich bin Mitarbeiterin im regionalen Bildungsbüro Kreis Unna. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir senden hier aus dem Media Lab in Unna und heute habe ich als Co-Moderator Gianluca Fusillo, Vorsitzenden der Bezirksschülervertretung, an meiner Seite. Hallo Gianluca.
Hallo Sabine und schön, dass ich hier sein darf.
Ja, und wir beide haben uns für unser Interview heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Es ist Jan Günther und er ist Deutschlands bester Digitallehrer. Hallo Jan, herzlich willkommen hier im Media Lab.
Ja, danke. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und dass wir ins Gespräch kommen.
Ja, Jan, danke, dass du dir die Zeit nimmst, hier bei unserem Podcast mitzumachen und uns Rede und Antwort zu stehen. Du hast Ende 2021 den Award Digitale Bildung erhalten. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
Dankeschön.
Ja, vielleicht möchtest du dich selbst auch noch einmal kurz vorstellen und uns dann einmal erläutern, wofür genau du mit dem Award Digitale Bildung ausgezeichnet wurdest und was das eigentlich bedeutet.
Tja, wer bin ich? Fragt man sich ja manchmal, wenn man morgens aufsteht, aber ich kann das relativ gut definieren. Mein Name ist Jan Günther, ich bin 33 Jahre jung und bin Grundschullehrer an der Dudenroth-Schule in Holzwickede. Ich habe Schuhgröße 41 und bin Klassenlehrer einer ersten Klasse aktuell. Einen Durchgang habe ich schon durch und ja, bin mit vielen Stunden in der Schule und mit einigen auch für die Bezirksregierung in Arnsberg unterwegs und gebe Lehrerfortbildung im Bereich digitale Transformation. Und bin auch im Schulamt mit dem Media Lab aktiv hier im Kreis Unna und das macht mir ganz, ganz viel Spaß. Und tja, warum, was bedeutet dieser Preis und wofür habe ich den bekommen? Es war damals zum ersten Mal ausgeschrieben, dieser Preis. Insbesondere dafür, was man so in der Corona-Zeit gemacht hat. Und ich glaube, ich habe da relativ viel gemacht. Das haben die Eltern insbesondere wertgeschätzt und die haben mich auch vorgeschlagen. Das reichte vom YouTube-Kanal über Videounterricht, über interaktive multimediale Lernangebote, eine sehr enge Bindungsarbeit während der Pandemie und darüber hinaus. Und so ist das dazu gekommen. Das heißt, es war der Wunsch der Eltern und so nahm das Ganze seinen Lauf. Es ist insofern besonders, finde ich, der Preis. Er richtet sich zwar nicht speziell an Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, jedoch kennen viele ja den Deutschen Schulpreis. Dort sind wir Grundschullehrer zumindest in den Lehrerkategorien ausgenommen. Das ist ein bisschen unfair, deswegen habe ich mich doppelt gefreut.
Wie war denn dein Weg dorthin? Warum interessierst du dich auch so für die Digitalisierung?
Tja, wenn man meinen Papa fragen würde, wüsste der wahrscheinlich auch nicht, wie ich da hingekommen bin. Also ich habe mich in der Schule in Informatik nicht unbedingt besonders mit Ruhm bekleckert, war jetzt nicht so meins. Ich war und bin immer noch total neugierig. Mich hat das gerade auch nochmal nach dem Referendariat total fasziniert. Was kann man machen? Was gibt es für Möglichkeiten? Wir haben uns als Schule schon vor Corona auf den Weg gemacht, die Schule digital auszustatten, sind da gemeinsam auf die Didakta gegangen, haben uns informiert. Also ich habe diesen ganzen Weg bei mir in der Schule mitgemacht und habe das wirklich wie so ein Schwamm aufgesogen. Und ja, Corona hatte viele schlimme Seiten, aber für mich hat es insofern die gute Seite. Man hatte sehr viel Zeit, um sich fortzubilden. Das habe ich gemacht und mich mit vielen Leuten über Social Media unter anderem auch ausgetauscht und vernetzt. Und ja, also einfach Neugierde. Neugierde ist der Schlüssel. Ich bin nicht als Nerd geboren. Ich würde mich auch nicht als Nerd bezeichnen, aber ich habe da unfassbar viel Spaß, neue Welten zu erkunden und sie mit für mich und für die Kinder, was wir uns dann gemeinsam erschließen, bin immer noch ein Lernender.
Ja, das sind wir sowieso.
Alle bis zum Ende.
Genau, lernen ein Leben lang, ne, sozusagen, genau. Du hast gerade die Pandemie angesprochen. Das heißt, das Ganze ist ein Stück weit auch in der Corona-Zeit für dich noch spannender geworden, sag ich mal. Da hast du dich noch mehr ausgetobt, hätte ich beinahe gesagt, und dich auch ausprobiert, auch in der Schule. Inwiefern hat das denn jetzt, ja, Pandemie ist in dem Sinne ja vorbei, Corona leider ja längst noch nicht. Aber inwiefern hat dich jetzt die Digitalisierung bzw. deine Arbeit in der Schule auch jetzt verändert, auch bis heute? Bis jetzt ist ja Schule wieder halbwegs normal und läuft auch wieder normal. Aber hast du davon was übernommen? Läuft davon was weiter auch digital, was vorher noch nicht digital war? Inwiefern hat da eine Veränderung stattgefunden?
Für mich gesprochen, läuft das jeden Tag ein Stückchen weiter. Also ich überlege schon, wie kann ich zum Beispiel auch durch die neuen Möglichkeiten Bildungsungerechtigkeit oder auch Individualisierung von Unterricht deutlich verbessern. Wenn wir uns vor Augen halten, wie wir früher Lesekompetenzen abgefragt haben durch Stolperwörter-Tests und so weiter, das kann man machen, das ist per se nicht schlecht. Aber ich kann natürlich auch die Kinder eine Buchseite fotografieren lassen und sie mir per Audiodatei einsprechen lassen. Und ich kann es mir zu Hause anhören, kann dann eine entsprechende Analyse machen. Ich habe vor kurzem erst im Sportunterricht Bewegungsanalyse gemacht. Klar können wir uns zusammen hinsetzen und setzen uns im Kreis und gucken, wie das Kind den Weitsprung macht. Wenn ich das aber aufnehme und wir uns das gemeinsam angucken, können wir das nochmal auch mit entsprechenden Markierungen nochmal ganz anders einsetzen. Also ich finde, das ist jeden Tag ein neuer Schatz, den es zu bergen gilt, der in jeder Situation auch eingesetzt werden kann. Das macht mir unfassbar viel Spaß und nimmt mich auch mit. Und ich tausche mich, wie gesagt, gerne auch über Social Media aus oder über andere Foren und gucke immer, wie kann ich das jetzt noch transferieren oder wie kann ich es Kindern noch so servieren, dass sie auch noch diesen entsprechenden Mehrwert dann an der Stelle haben, dass es für die was bringt und dass es auch für uns alle was bringt. Ich mache jedes Schuljahr einen kleinen Schritt mehr Richtung digitale Klassenbuchführung. Das ist so was ganz Persönliches an der Stelle. Das geht auch quer durch die Schule mit einem gemeinsamen Kalender, mit kollaborativen Arbeiten. Da heben wir, finde ich, ganz, ganz viele Schätze. Und der Weg ist insofern noch weit, weil es kommt ja immer was Neues, ne? Wir dachten ja, dass mit den Tablets jetzt quasi das Paradies auf Erden ausbricht in der Schule. Bis wir jetzt vor ein paar Monaten ja irgendjemand diese künstliche Intelligenz gefunden hat und die auch noch für Schule funktioniert. Das ist das nächste große Ding, was wir wahrscheinlich meistern müssen. Und ich bin auch überzeugt, dass wir es werden.
Also ich merke schon, bei dir geht es nicht nur um digitalisierte alte Arbeitsblätter, die jetzt per E-Mail an die Schüler geschmissen werden und an die Schülerinnen natürlich, sondern da steckt ganz, ganz viel mehr hinter. Ne? Also du hebst tatsächlich das Lernen auf eine ganz andere Ebene durch die Möglichkeit. Ich fand das gerade spannend mit dem Video von dem Hochsprung. Also ja, da muss man auch erstmal drauf kommen.
Ne? Das ist mein Ziel, die andere Ebene. Also klar ist der erste Schritt, und das finde ich auch völlig legitim, dass Kollegen sagen, ich fotografiere erstmal das Arbeitsblatt ab und lasse die Kinder erstmal digital reinschreiben. Das ist in Ordnung, wenn es der erste Schritt ist. Aber dann kommt ja noch viel, viel mehr. Also wenn ich, wenn ich eine Matheaufgabe habe, lasse super gerne Erklärvideos erstellen, die Kinder dann in Vorbereitung für Leistungsüberprüfungen oder Präsentationen nochmal nutzen können, das selber sich anzusehen. Also ich betreibe ja einen YouTube-Kanal, immer wieder, auch nach der Corona-Zeit. Und ein Satz, der mir von einem Kind hängen geblieben ist, ist: Herr Günther, ich kann dich endlich zurückspulen. Ja. Ja, ich rede nicht nur schnell und manchmal undeutlich, sondern es gibt einfach auch Kinder, für die ist es grundsätzlich hilfreich, ihren Lehrer, ihre Lehrerin zurückzuspulen. Und zwar nicht dann nach vorne zu gehen und zu sagen, kannst du mir nochmal erklären? Sondern zu sagen, so, ich drücke jetzt auf Stopp, ich spule es mir zurück. Ich gucke es mir nochmal an, ich gehe jeden Schritt nochmal durch. Und das habe ich schon mit den Erstlässern jetzt eingeübt, sodass die sich das laute Lernen, habe ich ab einer gewissen Zeit halt quasi einen Teil davon Richtung YouTube gegeben mit eigenen Erklärvideos. Und das hat aus meiner Sicht gut funktioniert.
Ist das schon sowas in Richtung Flipped Classroom?
Das ist genau das. So,
ja.
Das ist genau das. Auch aus der Perspektive, dass Schülerinnen und Schüler für ihre Mitschüler Erklärvideos später dann natürlich erstellen. Ich finde, dass man da ganz, ganz viel draus ziehen kann und fühle mich da auch aufgrund von vielerlei Dingen, die ich erlebt habe und zurückgespiegelt bekomme, auch total bestätigt.
Ja. Kannst du zum Thema Flipped Classroom nochmal so ein, zwei Beispiele nennen? Das ist ja jetzt auch so, ja, ich sag mal, was auch in aller Munde ist, ne, was so das Neueste ist, natürlich auch viel diskutiert, aber ich sehe, dass du das doch auch umsetzt. Magst du da noch so ein bisschen noch mal in die Tiefe gehen an der Stelle?
Es gibt da ja auch Chancen und Grenzen, machen wir es mal so rum. Die Grenzen sind natürlich immer, wie viel kann ich Kindern und Eltern auch zu Hause zumuten oder auch in einer Lernzeit, im OGS-Betrieb, wie auch immer. Das muss man natürlich absprechen. Aber das kam wirklich gut an, weil die Eltern auch sehen, was wir dann machen und wie wir das erklären. Ich habe zum Beispiel ein Erklärvideo gemacht zum Thema, wie lese ich eigentlich? Also wie lerne ich das Lesen? Es gibt ja unterschiedliche Bilder. Ich habe das Bild von der Rutsche, um sich die Laute dann entsprechend zusammenzuziehen. Und ich kann dann natürlich im Nachhinein, indem ich mich mal eins zu eins mit bestimmten Kindern hinsetze, gucken, haben sie das sich angesehen, indem ich gucke, wie lesen sie denn jetzt, ziehen sie die Laute zusammen. Das geht ganz gut und ja, mit meinem vorherigen Jahrgang habe ich wirklich gerade in der Mathematik ganz viel, dass die Lernvideos für ihre Mitschüler im Hinblick auf Lernzielkontrollen erstellt haben. Das hat wirklich gut funktioniert. Denn manchmal, Gianluca kann das wahrscheinlich bestätigen, finden wir Lehrer nicht die passenden Worte, die in den Ohren von Schülerinnen und Schülern zu einer erfolgreichen Lernerkenntnis kommen. Manchmal ist es wirklich viel, viel besser, es anderen zu erklären. Und aus der Neurologie wissen wir, aus der Forschung, dass wenn ich es anderen erkläre, ich einen deutlich höheren Lernzuwachs habe, als wenn ich das immer nur getrichtert bekomme. Deshalb ist das, glaube ich, eine ganz, ganz große Kompetenz. Und man kann dort auch ganz viele konventionelle Dinge, die wir schon immer gemacht haben, einbinden. Forschermittel ist vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin ein Begriff. Das heißt, ich zeige mit Hilfe von Elementen, Objekten, was ich dort gemacht habe. Das kann ich natürlich nicht nur analog auf dem Plakat machen, sondern auch in einem Video. Das haben die Kinder ganz, ganz toll gemacht. Ich habe letztens wir haben ein Gedicht auswendig gelernt, die Tulpe, kennt wahrscheinlich jeder. Hat jeder, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen in seiner Grundschulzeit auswendig gelernt. Und ja, sie haben es auch zum Teil auswendig vorgesagt, wer es wollte. Aber das Entscheidende war dann, ein Video zu drehen und die passenden Elemente, Bilder dazu zu legen, während sie es aufgesprochen haben. Was für ein Mehrwert für viele. Und wer es sich nicht getraut hat, aufzusagen, konnte sich da dann eben gut einbringen. Das ist auch ein vernünftiges Lernergebnis, ein sehr gutes sogar bei vielen gewesen.
Und wie pflanzt man jetzt digital Tulpen ein?
Okay, das nicht. Oh, wie man digital Tulpen einpflanzt. Naja, ich kann ja ein Do-it-yourself-Video, ein DIY-Video machen, wie das funktioniert und das mitfilmen. Auch das geht natürlich, ne? Super das Idee. Funktioniert, ja. Funktioniert schon. Aber die meisten Schüler können, glaube ich, schon eine Blume einpflanzen. Und auch da zählt, dass wir müssen ja immer noch mit Herz und Hand lernen. Und dazu gehört eben, selber eine Schaufel in die Hand zu nehmen und ein Loch zu buddeln. Auch wenn ich mir dabei vielleicht ein Erklärvideo angucke, aber ich muss es schon selber machen. Und das ist mir schon wichtig. Mein Unterricht und euch dabei, der von vielen Kolleginnen und Kollegen, ist digital. Aber vielleicht nicht so, wie der ein oder andere sich da draußen das vorstellt, dass jetzt Papier, Stift und konventionelle Radiergummis der Vergangenheit angehören. Das gehört immer noch mit dazu. Und das ist immer noch eine wichtige Kulturtechnik, die wir auch weiterhin erlernen müssen. Wir müssen lernen, wie man eine Schere hält, wie man etwas ausschneidet. Und es ist hochspannend, auch diesen Unterschied bei Kindern, denen das zu vermitteln. Also, dass ich per Hand vielleicht doch manchmal ein bisschen schneller aufschreibe, als wenn ich das eintippe. Oder, was wir ja schon als Schüler, kann ich euch beide ja angucken, die Erfahrung gemacht haben, unsere Mathelehrer immer gesagt, naja, wer das einmal eins sehr gut beherrscht, der schnell ist der Taschenrechner. Und ja, das ist immer noch so. Und das ist immer noch wichtig.
Jetzt habe ich auch eine Nachfrage zu deiner YouTube-Karriere. Ich bin ja jetzt selber Abiturient und da haben mir auch diese ganzen YouTube-Videos auch weitergeholfen. Jetzt machst du ja auch Videos, auch insbesondere für Grundschülerinnen und Grundschüler. Ist der Markt da auch größer oder hast du da quasi so eine kleine Nische besetzt? Sind da eigentlich deine Erklärvideos auf YouTube nur für deine Schülerinnen und Schüler oder sind die quasi öffentlich? Also gucken die sich auch andere Grundschülerinnen und Grundschüler an?
Also der Kanal ist öffentlich, weil es das Einfachste ist, ehrlich gesagt. Mein erster Versuch damals an die Eltern, ein Video zu schicken, ein Erklärvideo, das habe ich über Dropbox gemacht. Kennt vielleicht der eine oder andere. Und da hieß es, wir können es nicht öffnen. Also war der Weg ganz klar, ich mache es über YouTube. Und ich weiß, dass man es auch über Listen machen kann, aber ich habe mir gedacht, ich habe ja eh nichts zu verstecken. Also wer es gucken will, guckt es. Und viele Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer haben das auf verschiedene Art und Weisen gemacht. Und das finde ich auch gut. Ich habe Videos, ich glaube, mein meistgesehenes Video, ich habe es gestern in der Fortbildung gezeigt, hat über 25.000 Views, wie Adjektive, also was eigentlich ein Adjektiv ist. Gibt aber auch Videos, die haben irgendwie 40, 50 Views. Das ist auch völlig in Ordnung, weil das ist dann wirklich nur offensichtlich etwas gewesen, was meine Schülerinnen und Schüler interessiert. Das ist immer eine Frage, wie man es einbindet. Und da ich auch ein, ich sag mal, insofern einstiegiges Intro habe, was auf meine Klasse zugeschnitten ist, weiß nicht, ob das dann jeder nutzt, aber in der Corona-Zeit weiß ich, man kannte, ich habe mir dann mal spaßhalber Statistik angeguckt, konnte ich schon sehen, dass ich auf gewissen digitalen Pinnwänden oder sowas dann verlinkt wurde und so, das sieht man schon. Das ist heute weniger der Fall, definitiv. Da ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht, hat sich das, ist, sind wir wieder auf ein anderes, auf einen anderen Standpunkt einfach zurückgegangen. Vielleicht, das kann aber auch wieder zurückkommen, ne? Also, ja, es gibt auch ganz viele wirklich Grundschulvideos. Aber ich glaube natürlich, in der Tat, du hast recht, das liegt auch daran, dass meine Schülerinnen und Schüler ja jünger sind und hoffentlich nicht allzu viel vor YouTube sitzen. Zumindest nicht ungefiltert und ungesteuert. Es geht ja immer um die Medienkompetenz da an der Stelle. Was gucke ich mir warum an? Und da ist natürlich, Schüler ab der 5. Klasse sind dann natürlich deutlich freier auch in der Mediennutzung in der Regel. Das ist so. Und wobei, ich habe gestern mit Kollegen darüber gesprochen, vielleicht würde ich heute gar nicht mehr auf YouTube gehen, sondern vielleicht würde ich TikTok machen, denn Schüler erzählen mir, das finde ich ja faszinierend, ganz viele Grundschüler erzählen mir, dass sie TikTok gucken. Also ich habe früher YouTube, wenn überhaupt, geguckt oder damals gab es noch MySpaß oder sowas. Heute ist es TikTok. Weiß nicht, ob das das Medium der Stunde dann wäre. Weiß nicht, ob ich heute nochmal einen YouTube-Kanal machen würde oder ob ich nicht TikTok machen würde. Aber ne?
Das ändert sich.
Ja, dazu habe ich ja, glaube ich, auch so ein bisschen auch zu erzählen. Also ich glaube, YouTube ist weiterhin das präferierte Mittel auch für solche Lernvideos, auch weil man bei YouTube ja auch Videos hochladen kann, die länger sind als jetzt zum Beispiel die klassischen 15 Minuten bei so einem TikTok-Video oder auch bei der klassischen 1 Minute. Ich denke, wenn man so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich erreichen möchte, also jetzt über deine Klasse hinaus, dann sollte man vielleicht beide Kanäle bespielen, auf TikTok dann eher so die ganz kurzen Lernhappen auch bereitzutreten und auf YouTube dann das ausführliche Video zu machen. Ich denke, dass da beide Plattformen sich auch generell gut ergänzen können, weil sie halt für verschiedene Videos auch ausgelegt sind.
Guckst du dir ein Lernvideo an, das 15 Minuten dauert?
Bei Mathe schon, weil das war dann quasi so eine Zusammenfassung eines ganzen Themas. Es kommt immer darauf an, also es kommt auch insbesondere darauf an, wenn man im Video drin ist, ob das dann auch spannend gestaltet ist. Also dann bleibt man eher dran oder geht dann auch eher raus. Also so ein Video sollte auch spannend gestaltet sein, das kann auch nicht jeder. Und bei TikTok ist es dann halt einfach, dass so ein Video einfach kürzer ist und dass man dann vielleicht auch eine höhere Chance hat, dass die Schülerinnen und Schüler dann auch dranbleiben.
Also ich mache schon die Erfahrung, also ich habe mir immer sehr viel Mühe gegeben, niemals über 5, eher maximal 3 Minuten reine Inhaltszeit der Videos zu haben, weil die Erfahrung wirklich ist, dass die Aufnahmefähigkeit einfach dann gering ist, gerade bei Grundschülern und Grundschülern. Und für mich war das damals ein total gutes Training und bis heute mich selber anzuhören, nicht nur das zu ertragen, müssen jetzt ja alle gerade an den angeschlossenen Geräten auch, tut mir leid, sondern darauf zu achten, mit welchen Worten ich etwas wie erkläre. Das ist hochspannend als Reflexionsprozess für einen selber. Kann ich jedem Lehrer und jeder Lehrerin, die zuhören, nur mal empfehlen, mal so 3, 4, 5 Erklärvideos machen und hör doch mal, wie du es erklärst. Und ich habe es mir früher auch immer aufgeschrieben. Das ist hochspannend, wie kompliziert wir manchmal reden. Kein Wunder, dass einige mich zurückspulen wollen.
Das kann ich verstehen. Ja, das ist so. Ich glaube, man selber hört seine Stimme sowieso ja immer anders als
das
andere.
Das ist ganz klar, ja.
Jan, ich hänge gerade noch gedanklich an einer Geschichte. Du hast gerade gesagt, was man so den Eltern zumuten kann und du hast auch was von Bildungsgerechtigkeit gesagt. Und das verknüpft sich gerade so ein bisschen in meinem Kopf. Ist nicht gerade, auch wenn wir von digitalen Medien sprechen, die Gefahr groß, dass Bildungs- oder überhaupt Gerechtigkeit, dass da eine Riesenschere entsteht? Also ich sehe bei der Schule meiner Kinder, die einen kommen mit dem neuesten iPhone dann da an und die anderen haben Schwierigkeiten, überhaupt ein Smartphone sich irgendwie zu leisten. Wie hast du das erlebt und wie ist das an eurer Schule? Wie ist das mit der Ausstattung? Ist so eine
also wir haben
schwierige
noch keine,
Frage. Ne?
Genau, ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, da ist die Perspektive wichtig? Also gucke ich jetzt mit dem Grundschulhut oder gucke ich mit dem Hut der weiterführenden Schule? Und wenn ich mit dem Hut der Grundschule gucke, an meiner Schule haben wir keine 1:1 Ausstattung und wir haben auch nicht Bring Your Own Device, bedeutet also nicht, dass wir eine elternfinanzierte Mitbringsel eines Tablets haben, welcher Firma auch immer, sondern dass wir die nur im, sag mal, mehr oder minder schulischen Kontext im Grunde nutzen, wenn der Unterricht läuft oder im Bereich vom offenen Ganztag. Da kommt das also nicht so zum Tragen. Ich kann aber schon sagen, dass als das Angebot da war, Videounterricht zu machen, und das war damals ja wirklich, geht das überhaupt und wie geht das? Also die haben sich alle dazu geschaltet, egal ob mit einem Tablet, mit einem Computer oder mit einem Handy. Das haben die alle gewollt. So, von daher war das schon ganz gut. Ich glaube schon, dass an der weiterführenden Schule da vielleicht zum Teil, was auch so Handys, wie du es gerade angesprochen hast, ein anderer Druck eventuell herrscht. Meine Meinung jetzt nicht als Lehrer, sondern als Privatperson ist, dass unser Staat es sich eigentlich aus meiner Sicht nicht leisten sollte, eine 1:1 Ausstattung nur privat finanziert zu machen. Das ist aber meine Privatmeinung als Privatperson. Mhm. Und als Lehrer finde ich es gut, wenn alle Schüler das gleiche Gerät haben, denn nichts ist schlimmer, finde ich, als drei verschiedene Gerätetypen da zu haben, von unterschiedlichen Herstellern, Softwaren. Ich sage ganz offen, das ist schwierig zu handeln. Also nicht nur was Anwendung angeht, sondern auch was so Bedienung und Tücken angeht, wenn es da Probleme gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube schon, aber dass wir damit einen Beitrag dazu leisten können, Bildungsgerechtigkeit zu erhöhen, weil wir eben die Möglichkeit haben, durch Videos individualisiertes Lernen zu machen oder durch, ob das jetzt von KI generiert oder von mir ist, eine individuelle Lernpfade deutlich vielfältiger, intensiver zu machen. Das ist, glaube ich, schon möglich. Ich möchte auch daran glauben, ehrlich gesagt, weil bei vielen neuen Dingen, die in der Bildungswelt aufkommen, heißt immer, das verstärkt die Bildungsungerechtigkeit. Und wir können doch mal positiv denken und mal schauen, wie können wir das, was da ist und neu kommt, so nutzen, dass es die Bildungsungerechtigkeit eben nicht verschärft, sondern ein Beitrag dazu ist, dass es gerechter zugeht. Schlussendlich wissen wir aber alle, die hier am Tisch sitzen und die vielleicht auch zuhören, wir werden die Bildungsgerechtigkeit bzw. die Bildungsungerechtigkeit, die Ungerechtigkeit nie ganz ausmerzen können. Das gehört zur Wahrheit. Ob wir das jetzt gut oder schlecht finden, schon dazu, aber wir können sie möglichst klein halten. Und mein Ziel, unser Ziel, ist es doch eigentlich, das Beste aus den Kindern rauszuholen und ihre Talente zu finden. Wenn ich einen Schüler habe, der vielleicht in verschiedenen Bereichen Schwierigkeiten hat, aber künstlerisch begabt ist, dann muss ich den auch da fördern und auch fordern, dass er oder sie dieses Talent eben auslebt. Und den Eltern vielleicht auch mal deutlich machen, ihr Kind ist vielleicht nicht der geborene Physiker oder Physikerin, auch wenn sich die Eltern das eventuell wünschen, aber der könnte ein herausragender Grafikdesigner oder was auch immer oder Maler oder so werden. Und das ist dann, glaube ich, eher das, wo wir mehr hin müssen. Wir müssen, glaube ich, neben der Grundbildung, wir haben ja so einen Allgemeinbildungsanspruch in Deutschland, auch wenn ich das jetzt so ein bisschen flapsig formuliere, wir können aber, finde ich, auch schon denken, wie kann man denn Talente finden und auch mehr stärken, auch schon aus dem Schulbereich, wo ich herkomme, nämlich aus der Grundschule?
Ich muss gerade dran denken, Entschuldigung, als du sagtest, neue Medien, wenn was Neues kommt, was gab es, einen Aufschrei, auch als damals die ersten Bücher an die Schüler ausgegeben wurden, ne, und an die Schülerinnen, also das ist ja jetzt schon ein paar hundert Jahre, glaube ich, her.
Die, ne, arbeiten alle vor, die wissen ja alles.
Aber
ne?
Genau, das war genau so ein Aufschrei auch. Ne? Ich springe mal gedanklich an eine Frage, die ich heute sowieso auch noch stellen wollte, hatte ich mir fest vorgenommen. Stell dir vor, du kriegst, wo wir nämlich gerade beim Thema Ausstattung ja ein Stück weit auch waren, du kriegst 100.000 Euro für deine Schule. Was würdest du anschaffen wollen und warum?
Ich habe es gerade schon verraten, ich würde die 1:1 Ausstattung ermöglichen. Definitiv, weil ich das wichtig finde. Ja. Und weil das auch nochmal ein ganz anderes Arbeiten ermöglicht. Also wirklich eine ganz andere Arbeit. Weil die Kinder können es mit nach Hause nehmen. Dann kommt zu Hause nicht mehr zum Tragen. Wir haben kein Tablet zu Hause oder so. Klar versuchen wir, wenn wir Aufgaben aufgeben, die Geräte unabhängig zu machen. Das ist relativ unproblematisch. Aber das würde ich auf jeden Fall machen. Und je nachdem, wie mein Experiment in den nächsten Wochen läuft, würde ich vielleicht ein Set programmierbare Drohnen für Grundschüler anschaffen, weil ich das sehr cool finde. Da gibt es jetzt, ich habe mir die jetzt bestellt, um selber auszuprobieren. Also hochspannend kann man mit den Programmiersystemen, was wir auch in der Grundschule nutzen, auch wirklich ja so Formationsflüge auch machen. Und das wäre vielleicht ganz nett. Und ja, von dem Geld, was übrig ist, würde ich vielleicht den Kindern auf jeden Fall, die zu Hause diese Ausstattung nicht haben, wir würden die Tablets vielleicht auch in der Schule behalten, das muss man immer gucken, würde ich dann mit eins nach Hause geben, dass wir da die Gerechtigkeit an der Stelle auch haben.
Und auch im Blick auf die Oberstufe könnte so eine einheitliche Ausstattung zum Beispiel auch den GTR-fähigen Taschenrechner, den man auch dann für schlappe 150 Euro dann immer zwingend erwerben muss. Man könnte dann auch zum Beispiel auch Kosten dann auch einsparen, auch diese Tablets dann natürlich auch in Klausuren zum Beispiel als Taschenrechner verwenden, weil die sind ja in ganz unterschiedlichen Sphären auch immer anwendbar. Ich würde allerdings auch ein bisschen springen, und zwar kann man ja mit diesen Tablets auch Webseiten aufrufen, unter anderem auch ChatGPT. Du bist jetzt zwar Grundschullehrer, ich glaube, da nutzt man das jetzt noch nicht so richtig, oder auch die Schülerinnen und Schüler nutzen das noch nicht so richtig. In weiterführenden Schulen ist das aber schon der Fall. Ich bin jetzt Abiturient, das heißt, die Hochphase quasi von ChatGPT, ich meine, die noch kommen wird, habe ich noch nicht in der Schule erlebt. Ich habe allerdings schon gesehen, dass es einige Hausaufgaben auch vereinfacht hat, wenn man dann sich mal eben auch so eine Zusammenfassung auch zusammengoogeln konnte. Wie bewertest du eigentlich den Einsatz von ChatGPT in der Schule? Sollte man das vielleicht auch Lehrern auch in den Lehrplan mit aufnehmen? Oder sollte man da eher auf der anderen Seite eher eine Verbotskultur fahren?
Wir brauchen das nicht in den Lehrplan aufnehmen, finde ich, weil es steht ja schon drin. Also der Umgang mit Fake News oder Ähnlichem, finde ich, steht ja drin, steht auch im Medienkompetenzrahmen drin, der Umgang damit. Wir brauchen das gar nicht neu zu definieren. Es gibt vom Ministerium eine ziemlich gute Handreichung dafür, dass die sehr schnell waren, die bundesweit einen Vorbildcharakter hatte, was den Umgang mit künstlicher Intelligenz angeht. Und ich reite eher momentan anders auf der Frage rum, welchen Unterricht brauchen wir, damit ChatGPT uninteressant ist? Das finde ich viel interessanter.
Das ist eine spannende Frage, ja. Mhm.
Das finde ich viel interessanter. Und eines sei auch dazu gesagt. Ja, ChatGPT kann viel und kann hilfreich sein, aber als das Internet damals aufkam, als ich zur Schule ging, konnte ich mir auch die Übersetzungstexte für ein gewisses Lateinbuch ergoogeln. Das war jetzt nicht ChatGPT, sondern es war Google im weitesten Sinne, eine Suchmaschine. Und ich glaube, wer will, findet immer eine Lösung für seine Antwort. Entweder, weil er einen Freund kennt, weil er einen oder Familie fragt oder weil es Internet fragt, wie auch immer. Wir sollten uns aber vielleicht doch mal fragen, wie ein Unterricht aussehen kann, der darauf die passende Antwort hat.
Zum Stichwort Unterricht habe ich auch noch mal eine Nachfrage, und zwar haben wir jetzt auch, du hattest die YouTube-Videos erwähnt, die natürlich auch ein Beitrag auch zum Unterricht sein können. Da wäre jetzt auch meine Frage aus Schülersicht jetzt an die Lehrersicht heran, ist es eigentlich möglich, so einen Unterricht komplett digital zu organisieren, dass man komplett auf Lernvideos umstellt, oder sind diese Lernvideos lediglich eine Ergänzung, oder wie siehst du da die zukünftigen Entwicklungen?
Das Spannende ist, dass ich in einer Vorbildung genau über diesen Punkt diskutiert habe und eine Kollegin dort sagte, dann schaffen wir uns ja bei selber ab. Und das glaube ich nicht. Es gibt wenige Berufe, die niemals verschwinden werden, und wir gehören dazu. Warum? Weil auf gewisse individuelle Fragen schon es nicht eine pauschale Antwort gibt und das auch immer Beziehungsarbeit ist. Schule ist Beziehungsarbeit.
Ja.
Also wenn ich da ein Kind vor mir sitzen habe, wo ich weiß, es hat per se Schwierigkeiten in Mathe, ja, dann weiß ich, dass ich da deutlich sensibler vorgehe, als wenn das mein leistungsstärkstes Kind ist, was heute vielleicht nicht ganz so motiviert ist, wie ich mir das wünschen würde.
Mhm.
Und deshalb sind die Lernvideos der Versuch des Flip Classrooms, was Sabine schon angesprochen hat, nämlich diese Erklärzeit ein Stück weit auszulagern, zu verlagern und sich mehr individuelle Lern- und Begleitungszeit für die Schülerinnen und Schüler zu nehmen. Was nicht heißt, dass ich mit denen nicht rede oder nichts gemeinsam mache, aber es kann in gewissen Phasen eben eine große Entlastung nicht nur für mich sein, sondern auch für die Schüler, und es kann auch ein großer Zugewinn einfach sein, weil ich eben mehr Zeit habe als 15 Minuten, nämlich im Idealfall 30, um intensiver etwas zu üben, mir Zeit nochmal für jemanden zu nehmen. Die Rechnung ist doch relativ einfach. Eine Klasse hat 25 Kinder vielleicht im Durchschnitt. Ich habe 15 Minuten Arbeitszeit. Wie viele Sekunden bleiben mir pro Kind im Schnitt? Das sieht bei 30 Minuten dann schon ganz anders aus, wenn man vom Schnitt jetzt ausgeht. Und das ist doch das, worüber wir uns unterhalten müssen. Wie schaffen wir es, dass diejenigen, die im Klassenraum sind, die auch den Hut aufhaben, nämlich Lehrerinnen und Lehrer, mehr Zeit mit den Kindern verbringen, die Zeit brauchen und die Lernbegleitung brauchen. Und nicht, wie schaffen die möglichst schnell Aufgaben, die vielleicht auch an der Stelle völlig sinnbefreit sind. Mhm. Und dazu, den Satz nehme ich noch, hilft die Digitalität, weil ich natürlich ortsunabhängig das Ganze auch tun kann.
Ja. Du hast gerade schon von der Kollegin gesprochen, die gesagt hat, ja, mein Gott, dann schaffen wir uns ja bald selber ab. Da klingt ja eine gewisse Demotivation auch ein bisschen raus, ne? Aber wie schaffst du das denn jetzt, dein Kollegium vielleicht auch mitzunehmen und die anderen mit der digitalen Begeisterung, die du ja nun wirklich hast, auch ein Stück weit anzustecken?
Zeigen, was geht, finde ich immer wichtig. Und denen zeigen, dass die Kinder da auch einen großen Mehrwert haben und auch für einen Lehrer selbst. Nochmal dieses Vortragen vom Gedicht, also dieses Gedicht, was wir aufgenommen haben. Die haben ganz anders empathisch gesprochen, als dass sie vor der Klasse standen und das ganz schnell runtergerattert haben. Mhm. Das ist eine ganz andere Art, finde ich, des Kompetenzerwerbes, wo ich auch als Lehrer mehr habe. Ich habe ein Produkt, was ich den Eltern auch nochmal mitgeben kann und den Kindern selbst. Und die sammeln sowas ja auch gerne. Das, finde ich, hat ganz viele Vorzüge. Und ich weiß, dass viele Kollegen das dann auch gerne versuchen nachzumachen. Mal auch mit diesen Erklärvideos zu arbeiten. Mal mit einem Programm ein E-Book zu erstellen, was eine deutlich höhere Interaktion ermöglicht. Wir haben Kinder mit Leserechtschreibschwäche, denen fällt es unfassbar schwer, einen Text zu verfassen. Warum muss ich sie quälen damit, wenn sie nicht erstmal das aufsprechen können, sie dadurch ihr Erfolg haben? Was natürlich mich nicht davon befreit, mit denen das Lesen und Rechtschreiben zu üben. Aber es macht die Barriere doch deutlich kleiner.
Und argumentierst du oder lässt du auch hospitieren? Machst du Mikrofortbildungen oder sagst du, naja gut, wer nicht will, den kann ich auch nicht mehr retten quasi oder nicht mitnehmen. Wie siehst du das?
Also es sind zweierlei. Wir bieten Mikrovorbildung im Kollegium an. Das ist bei uns verankert, wer will und wer gerade was hat und wo auch Bedarfe sind. Oder auch manchmal in einem 1-zu-1-Gespräch, ne, dass jemand mal kommt und sagt, kannst du mir das mal zeigen? Bin da neugierig. Da geben wir das weiter. Meine Tür ist sowieso offen. Also wer reingucken will, kann reingucken. Und ansonsten würde ich immer sagen, auf Zwang etwas zu machen, habe ich gelernt, wenn ich in den Spiegel gucke und ihr auch in den Spiegel guckt, wenn ihr gezwungen wart, eine Fortbildung zu besuchen, könnt ihr euch mal überlegen, ob ihr motiviert wart, weil ihr vielleicht andere Bedürfnisse hattet. Und deshalb, glaube ich, ist die Freiwilligkeit wichtig. Und ich habe auch gelernt, dass das schon eine Welle auch auslösen kann, dass jeder hat sein Tempo, auch bei uns Erwachsenen. Und das sollte man dann auch akzeptieren.
Sehe ich genauso. Auf der anderen Seite, ich kann mich erinnern, als ich damals, ist jetzt schon ein paar Jährchen her, meine erste Klasse hatte, ich war ja auch mal Grundschullehrerin, da hatte ich eine Kollegin, die kurz vor der Rente stand und sagte, ja wie, Zeugnisse schreiben mit dem Computer? Das habe ich noch nie gemacht, das fange ich auch erst gar nicht mehr an. Okay, jetzt stand die kurz vor der Rente, aber letztendlich, ich glaube, es gibt keine Kollegen mehr, keine Kolleginnen, die noch sagen würden, ich schreibe keine Zeugnisse mit dem Computer. Das heißt, es ist doch eine Entwicklung. Ja, Zwang ist schwierig, da gehe ich mit, aber ist es nicht auch ein Stück weit so, dass sich die Lehrkräfte da einfach auch ein Stück weit drauf einlassen müssen, wenn sie die Kinder auch zukunftsfähig machen wollen und gehört es nicht irgendwann genauso dazu wie jetzt das Schulbuch und eben irgendwann der Computer, mit dem ich die Zeugnisse machen muss? Wie siehst du das? Also Zwang ist schwierig.
Ja, da muss ich jetzt überlegen, mit welchem Hut ich jetzt spreche. Ja. Ob ich jetzt als Lehrer oder als Privatperson sprechen soll. Fangen wir mal mit dem Lehrerhut an. Ich spreche jetzt als Lehrer. Das, was wir den Kindern an Kompetenzen für ihre Zukunft mitgeben, ist, glaube ich, bei jedem ein Stück weit anders gelagert. Vielleicht hast du in deinem Unterricht oder mit Sicherheit hast du in deinem Unterricht auf andere Kompetenzen etwas mehr Wert gelegt als der ein oder andere. Dem einen oder anderen Kollegen war es vielleicht wichtiger, dass die Kinder sich gestalterisch ausdrücken konnten. Dir war es vielleicht eher wichtig, dass das Heft gut strukturiert war. Das ist bei jedem ein Stück weit unterschiedlich. Ich weiß, dass es, oder ich habe Diskussionen mitbekommen, wo darüber gesprochen wurde, ob das, was im Lehrplan steht, sinnvoll ist. Die Diskussion wirst du genauso mitgekriegt haben, egal ob das digital oder analog ist oder was auch immer. Ich glaube schon, dass wir im Laufe der Zeit die Kinder gut fit kriegen werden. Jeder auf seine Art, jeder auf seine Art und Weise und jeder auch in seinem Tempo. Ich finde, wie gesagt, auch das muss man akzeptieren. Drumherum werden wir nicht kommen, weil irgendwann werden, das muss man auch als Lehrer sagen, die Eltern es auch schlichtweg einfordern. Mhm. Davon gehe ich relativ fest aus. Also ich denke schon, dass wir irgendwann Eltern haben, die sagen, ja, jetzt, also Herr Günther, wäre schon schön, wenn Sie mal eine vernünftige Präsentation mit den Kindern machen können in digitaler Art. Und als Privatperson würde ich sagen, dass ein bisschen, wenn ich das so von außen betrachte als Privatperson, dass vielleicht ein bisschen Drive aus der Corona-Zeit verloren gegangen ist und dass ich mir den ein Stück weit zurückwünsche. Ich aber auch weiß, wie viel Druck im System ist aufgrund von Personalmangel, verschiedene Aufgaben, was Lehrpläne angeht, etc. Und dem muss man halt auch Sorge tragen. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir das nicht nur pflichtschuldig, sondern auch mit Bonbon und mit Spaß meistern werden. So wie unser Schulsystem eigentlich vieles sehr gut gemeistert hat. Und ich finde das, was ich gemein finde, auch als Privatperson und auch als Lehrer in einem, ist, es wird immer sehr verächtlich dann mal auf Schule geguckt als System nach dem Motto, ja, sind alle so analog und kommen nicht voran. Dann würde ich allen sagen, die nicht in der Schule arbeiten, gucken Sie doch mal bitte in Ihr Unternehmen, in der freien Wirtschaft. Auch dort werden Sie die Leute haben, die nicht wollen, die das und das auf jeden Fall verweigern und die trotzdem irgendwie durchkommen. Auch das gibt es, davon hören wir halt nur nicht viel.
Klar, jetzt wollen wir natürlich in der Schule sprechen. Nicht irgendwie durchkommen, nein, sondern aber gut durchkommen.
So, aber so als Beispiel einfach, ja, ne, die Parameter, an was jetzt was angelegt wird. Natürlich möchte ich, dass wir alle gut durchkommen. Und ich glaube, dass 99%, oder ich bin überzeugt davon, dass 99,8% der Lehrerinnen und Lehrer ihre Schülerinnen und Schüler sehr gut auf die weiterführende Schule vorbereiten. Und ich finde, das Vertrauen sollten wir in alle haben, die in unserem System arbeiten.
Auf jeden Fall. Was muss denn eine Lehrkraft in der digitalen Welt mitbringen? Stichwort Neugier hast du gerade schon genannt. Gehört noch mehr dazu?
Ich glaube, Neugier ist die absolute Schlüsselkompetenz. Zumindest habe ich sie für mich so ausgemacht. Zu Neugier gehört, finde ich, auch eine gewisse Angstfreiheit, eine positive Fehlerkultur. Also ich sage auch den Kindern immer, naja, oh, es ist jetzt weg, sagen sie auf dem Tablet. Ich sage, ja, hier gibt es einen Rückgängigfall, man kann das rückgängig machen.
Ich habe das Internet kaputt gemacht.
Ja, das Internet kaputt gemacht, genau. Ich habe Teams gelöscht, war auch mal so, dass ich mal gehört habe. Ich so, oh je. Deshalb glaube ich, ne, so eine gewisse Angstfreiheit, positive Fehlerkultur, die wir alle dann mittragen. Und wirklich Neugierde zu sagen, boah, dafür nehme ich mir jetzt mal die Zeit und das nicht immer auf, also ich glaube, nicht immer aufwägen, was wir gerne tun, zwischen, das nimmt aber viel Zeit in Anspruch. Und ich sage dann schon ganz gerne, naja, wer ein Labbook bastelt, der braucht auch ziemlich viel Zeit. Das gehört auch das dazu, stimmt, zur Wahrheit. Man kann ja trotzdem beides tun, um das andere zu lassen. Und,
übrigens, Labbook, ich weiß nicht, ob es alle Zuhörer und Zuhörerinnen so kennen, hat nichts mit Laptop und sonstigen Dingen zu tun. Ne?
Ist ein wunderschönes Falltheft, genau, im Grunde.
Genau, okay.
Ist ein wunderschönes Falltheft, was ich gut finde, ich mache das auch gerne, aber auch das braucht Zeit. So einfach ist das.
Genau.
Ja, und jetzt hast du ja den Award Digitale Bildung bekommen. Was kommt als nächstes? Welchen Award, um welchen Award kämpfst du jetzt gerade? Was können wir dann noch in Zukunft von dir erwarten?
Ich habe gelernt in meinem Leben, dass man mit sowas sehr vorsichtig umgehen muss, weil es Leute gibt, die Nase rümpfen, wenn man offenlegt, was man gerne alles erreichen will. Ich habe ja vorhin schon mal angesprochen, es gibt ja den renommierten Deutschen Schulpreis und ich fände es ehrlich gesagt total cool, Teil eines Teams zu sein, das an einer Schule den Deutschen Schulpreis gewinnt. Das fände ich schon cool. Und das hat wenig mit mir als Einzelperson zu tun. Ich möchte wirklich Teil eines Teams sein, das an einer Schule ist, die für ihre herausragende pädagogische Arbeit ausgezeichnet wird. Und wenn ich da meinen Teil zu beitragen kann, meinen Kompetenzen, dann habe ich darauf richtig Bock. Und das wäre schon so ein kleines Lebensziel, was ich gerne erreichen möchte. Cool, doch, das würde ich gerne. Ich finde das völlig unverwerflich an der Stelle. Da kann man mir auch nachsagen, was man möchte. Aber das Wäre schon toll.
Ja, das kann ich verstehen. Da drücke ich dir die Daumen, dass du dein Kollegium da mitziehen kannst.
Ich habe ja noch Zeit. Ja, genau. Wir haben ja alle dafür noch Zeit. Ich bin ja noch jung.
Genau, genau.
Muss ja nicht sofort sein.
Das stimmt.
Apropos, und auch nicht um des Preises willen. Das muss ich immer dazu sagen. Ich mache das ja nicht, um einen Preis zu gewinnen, sondern um in der Schule das, ein pädagogisches Konzept irgendwann zu haben, was, wer weiß ja, welche Schule das ist. Also, ne, wer jetzt mal der Dudenroth-Schule zuhört, weiß, ich, das mache ich jetzt bewusst global, die Schule zu haben, wo das Konzept perfekt quasi zu den Schülerinnen und Schülern passt, wo das alles ganz stimmig ist. Ich finde das an meiner Schule schon alles sehr stimmig. Trotzdem ist man ja manchmal auch Gedanken an einen anderen Ort und dass es anders zusammenhängt. Und es gibt schon viele super spannende Konzepte. In Hamm gibt es eine Schule, die das mit Projektunterricht zum Beispiel macht, was ich hochinteressant finde. Dazu gehört einfach auch viel persönliche Entwicklung. Ich bin bei meiner persönlichen Entwicklung erst ganz am Anfang und bin ja jeden Tag aufs Neue neugierig, auch neue Dinge, was das System angeht, kennenzulernen, wie man Schule gestalten kann und auch über mich kennenzulernen. Da ist jeder Tag auch eine neue Herausforderung, denn wenn man einmal was gesagt hat, kann man nicht einfach auf rückgängig drücken, sondern es ist in der Welt.
Das stimmt, das stimmt. Ja, du sprudelst förmlich vor Ideen und man merkt, dass du die Neugier auch wirklich, dass dich die Neugier gepackt hat sozusagen, und da wünsche ich dir auch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Mit Blick auf die Uhr, lieber Jan, eine letzte neugierige Frage. Was macht denn Deutschlands bester Digitallehrer in den Sommerferien?
Der fährt in den Urlaub und freut sich, wenig Nachrichten aus der Schule zu kriegen.
Okay.
Meine bessere Hälfte ist am Wochenende, guckt immer kritisch und sagt, nein, guck's jetzt nicht in den Messenger für die Schule. Nee, da freue ich mich auf Urlaub und ich freue mich aber auch, ehrlich gesagt, in der Zeit mir Zeit zu nehmen, vielleicht auch nochmal neue spannende Projekte, neue Unterrichtsreihen auszudenken. Da kann ich mir wirklich nochmal anders Zeit dafür nehmen. Da habe ich dann auch wirklich wieder die Akkus aufgeladen und den Kopf frei, mich da auch wirklich gezielt nochmal hinzusetzen, das auszuarbeiten. Da habe ich auch total viel Spaß dran, muss ich offen sagen. Ich möchte auch jedem sagen, der vielleicht oder jeder auch, die draußen überlegt, was soll ich jetzt eigentlich machen? Ich bin mit der Schule fertig. Vielleicht hören sich auch einige Mitschüler von dir. Lehrer ist nicht einfach eine B-Lösung, sondern nach dem Motto, was mache ich jetzt sehr gut, dann werde ich Lehrer, sondern es lohnt sich mit großem Spaß, diesen Beruf zu machen, weil es ein Beruf ist, für den es sich lohnt, morgens aufzustehen. Und ich mache das jeden Morgen sehr, sehr gerne und ich bin mit Vollblut Lehrer und ich kann mir keinen besseren und schöneren Beruf vorstellen. Und ja, es ist ein großes Geschenk und ein großes Privileg, diesen Job ausüben zu dürfen.
Na, wenn das kein Schlusswort ist. Super. Jan, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine spannenden Antworten auf unsere Fragen. Und genau, du hast ganz viel neue Ideen auch gebracht. Und ich könnte mir vorstellen, dass dein Spaß und deine Begeisterung vielleicht hier über den Äther oder über die digitalen Medien, worüber sie auch immer diesen Podcast jetzt hier hören, dass der rübergeschwappt ist. Das würde ich mir freuen. Genau, auch dir, lieber Gianluca, ganz vielen Dank für deine Co-Moderation.
Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, hier dabei zu sein, auch den Jan kennenzulernen.
Genau. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall auch schöne Sommerferien. Dir auch, Gianluca. Du hast gerade dein Abi gemacht. Du hast jetzt auch eine schöne Zeit vor dir erstmal. Ne? Kannst alles erstmal sacken lassen.
Die längsten Sommerferien deines
Lebens. Die längsten Sommerferien, genau.
Obwohl ich ja jetzt schon quasi während der Abiturvorbereitung auch relativ viele Freiräume hatte, wo ich relativ viel Zeit habe. Also ich genieße es jetzt momentan und ich hoffe, dass dass das Leben weiterhin so schön bleibt, wie es momentan ist, dass man weiterhin auch so viel Freizeit hat. Aber ich denke, dass sich das in Zukunft nicht ganz so erfüllt.
Da sagen wir jetzt mal nichts zu. Nein, genau. Genießt den Sommer. Alles klar. Vielen, vielen Dank und tschüss.
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 Das war Digital unterwegs, der Podcast.